HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck, hallo. Wenn ein Ermittler selbst ins Visier der Ermittlungen gelangt und sogar auf der Anklagebank, dann ist das meist besonders brisant. Schließlich sollen Polizei und Staatsanwaltschaft ja dafür sorgen, dass keine Straftaten begangen werden, beziehungsweise sie sollen sie verfolgen. Jetzt steht der ehemalige Oberstaatsanwalt Alexander B. als Angeklagter vor dem Landgericht Frankfurt. Ihm wird unter anderem gewerbsmäßige Bestechlichkeit vorgeworfen. Volker Siefert berichtet vom ersten Prozesstag.
Oberstaatsanwalt Alexander B. und der mit ihm befreundete Unternehmer sollen sich bereits 2004 verabredet haben, um aus Gutachten Geld zu machen. Sie gründeten ein Unternehmen, das B. dann in seiner Funktion als Ermittler für Ärztebetrug bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit Gutachten beauftragte. Gleichsam als stiller Teilhaber soll B. dann von den Zahlungen an die Firma profitiert haben. Diana Reichmann, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt.
Da sind teilweise zu hohe Stundensätze abgerechnet worden, beispielsweise Stundensätze für Hilfstätigkeiten, die als Sachverständigentätigkeiten abgerechnet wurden. Es wurden auch Tätigkeiten abgerechnet, die nicht auf externe Unternehmen hätten übertragen werden dürfen. Beispielsweise wurden wesentliche Teile von Anklageschriften tatsächlich durch die beauftragten Unternehmen erstellt bzw. deren Mitarbeiter.
Monatlich soll B. so auf ein unversteuertes Zusatzeinkommen von durchschnittlich 4.800 Euro gekommen sein. Alleine in den 5 Jahren, in denen die Taten nicht verjährt sind, landeten laut Staatsanwaltschaft rund 280.000 Euro in seinen Taschen. Wurden die Verfahren eingestellt, kam die öffentliche Hand für die Kosten der Gutachten auf, so entstand für das Land Hessen ein Schaden von rund 640.000 Euro. Aber es bleibt nicht nur beim materiellen Schaden, wie B.s Verteidiger Andreas Hohnl einräumt.
Das macht das Verfahren hier so besonders. Das ist also kein Verfahren wie jedes andere oder dass ein Staatsanwalt mal vielleicht betrunken Auto gefahren ist. Wenn man als Mensch drauf guckt, jetzt nicht als Jurist, dann muss man sich ja darauf verlassen können, dass die Justiz funktioniert. Und er weiß, durch die Annahme von Geld, Korruption, hat er dem Ansehen der Justiz schweren Schaden zugefügt.
B. ermittelte über die Jahre gegen Dutzende Ärzte wegen Betrugs. Die mussten dann im Nachhinein erfahren, dass der Oberstaatsanwalt sich an ihren Verfahren wohl bereichert haben soll. Ein Vertrauensbruch, der vielen heute noch nachhängt, berichtet Alexander Dorn. Er ist Anwalt für Medizinrecht und vertritt Ärzte, gegen die B. ermittelt hat.
Heute ist mir es besonders wichtig zu sagen, dass viele von den Ärzten, die in Hessen von Herrn Oberstaatsanwalt B. verfolgt wurden, sehr unter den Verfahren gelitten haben. Ich habe seit Jahren gesagt, dass die Tätigkeit der Sachverständigen eigentlich keine Sachverständigentätigkeit ist, sondern dass es sich um gewerbliche Ermittlungsgehilfen handelt, deren Kosten eigentlich nicht den Beschuldigten hätten aufgebürdet werden dürfen.
Doch Dorn fand in der hessischen Justiz bis zum Auffliegen B.s kein Gehör. Über 20 Verhandlungstage sind für das Korruptionsverfahren angesetzt. Oberstaatsanwalt B. will sich einlassen, wird die Vorwürfe weitgehend einräumen, so sein Verteidiger. Aber laut seiner Verteidigung soll aber auch zur Sprache kommen, wie leicht es der Justizapparat B. gemacht hat, seine Taten zu begehen.
Er soll überteuerte Gutachten bei einem Freund bestellt und dafür Schmiergeld kassiert haben. Das wird dem Oberstaatsanwalt Alexander B. vorgeworfen. Er steht jetzt vor Gericht. Volker Siefert hat den ersten Prozesstag beobachtet. Der Bund kippt die Maskenpflicht im Fernverkehr und Hessen zieht nach. Ab Anfang Februar müssen Fahrgäste auch im Nahverkehr keine Masken mehr tragen. Das ist jetzt aus dem hessischen Gesundheitsministerium zu hören. Wie kommt das bei den Bahnreisenden an? Jutta Nieswand hat nachgefragt.
Ich trage es weiterhin aus Rücksicht für andere.
Naja, die können wir ruhig abschaffen, aber in manchen Sachen wie Apotheke oder sowas will ich es auch behalten. Ja, wenn die Leute sich vorher geimpft haben schon oder geboostert sind, wie ich zum Beispiel, da habe ich keine Bedenken.
Ich finde es eigentlich gut, gerade weil überall jetzt keine Masken mehr nötig sind. Deswegen finde ich es gut, dass jetzt die Deutsche Bahn das einfach auch jetzt anpasst und... Ja, also ich bin dafür.
Ich finde, Herr Lauterbach macht da, ich bin durchaus eine Verfechterin seiner Position, aber er macht da an der Stelle eine unglückliche Figur, dass er tageweise eigentlich der Politik oder dem Mainstream folgt und seine Meinung da ändert. Das irritiert Menschen.
Ich finde, man sollte es beibehalten in den öffentlichen Verkehrsmitteln, solange man, ich halte das eine entspannte Angelegenheit, man hat die Maske immer dabei und dann zieht man die mal an und fertig.
Ich werde weiterhin eine Maske tragen im öffentlichen Fernverkehr. Also in Bussen, Bahnen, U-Bahn, egal. Für mich.
Ich bin immer der Auffassung, jeder ist für sich selbst verantwortlich und für die anderen auch. Also ich setze die Maske auf und damit hat sich's.
Es kann ja jeder eine tragen, der sich nicht anstecken will. Es ist ja nicht verboten. Dann kann man es ja machen.
Mund und Nase zu bedecken, das war im Sinne des Infektionsschutzes für Bus- und Bahnreisende in Hessen Vorschrift. Doch das ändert sich zum 2. Februar. Da wird die Maskenpflicht fallen. Jutta Nieswand hat Reaktionen eingefangen. Die Maskenpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, die bleibt aber weiterhin bestehen. Es ist eine dramatische Geschichte. Im Oktober gab es in Wiesbaden einen tödlichen Unfall. Ein Raser fährt mit Tempo 130 im Stadtgebiet über eine rote Ampel und erwischt ein entgegenkommendes Auto, das eigentlich abbiegen möchte. Der Fahrer des anderen Autos stirbt, ein 30 Jahre alter Wiesbadener. Er ist gerade zum ersten Mal Vater geworden. Der Raser sitzt nun wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Und weil es bei den Ermittlungen zu dem Fall auch auf genaue Details ankommt, haben Polizei und Staatsanwaltschaft nun den Unfall nachgestellt. Andrea Bonhagen war für uns dabei und wir haben sie gefragt, wie wurde der Unfall ganz genau nachgestellt? Beziehungsweise gab es dabei dann auch diesen Zusammenstoß?
Nein, das eine Auto, ein Golf, stand an der Ampel zum Abbiegen und das andere Auto, der schwarze Mercedes, ist in der Gegenrichtung vorbeigefahren. Maximaltempo 70, nicht 130 wie beim Unfall. Uns ist erklärt worden, dass die Geschwindigkeit am Rechner dann hochgerechnet wird. Für die Lichtverhältnisse war wichtig, dass es dunkel ist, wie damals im Oktober. Junge Leute von der Polizeihochschule sind die Autos gefahren, baugleiche Modelle, damit die Fensterausschnitte die gleichen sind. Innen waren Kameras montiert und eine Kamera stand auch, wo ein Zeuge gestanden ist. Und dann hat noch eine Drohne das von oben gefilmt.
Worum geht es bei der Rekonstruktion?
Die Aufnahmen sind wohl für eine virtuelle Brille, sodass man am Ende sehen kann, was die Fahrer und die Zeugen haben sehen können. Möglicherweise konnten die Fahrer sehr wenig sehen bei dem hohen Tempo und es sind auch Büsche davor. Was auch immer sie sehen konnten, es ändert nichts daran, dass eine Familie einen Menschen verloren hat, einen tollen Menschen, wie mir die Schwestern und die Frau des Opfers erzählt haben. Die sind gestern auch zur Rekonstruktion gekommen. Die ganze Familie ist da am Boden zerstört. Auch die Familie des Rasers dürfte erschüttert sein. Da sitzt ein junger Mann mit 24 in Untersuchungshaft.
Ein Mensch ist ums Leben gekommen, als ein Raser in Wiesbaden über eine rote Ampel gefahren ist. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes und hat jetzt das Geschehen noch einmal nachstellen lassen. Andrea Bonhagen hat es mitverfolgt. Nur 4 Tage die Woche zu arbeiten, das wünschen sich sicher viele. 4 statt 5 Tage beim selben Gehalt hört sich ziemlich ungewöhnlich an. Dieses Konzept wird aber gerade in vielen Ländern ausprobiert. Erste Ergebnisse zeigen, alle sind zufrieden damit, es wird effektiver gearbeitet. Juli Rutsch hat Betriebe in Hessen besucht, wo das schon funktioniert.
In Hessisch-Lichtenau kommt Johannes Günther ungläubig von der Arbeit nach Hause. Er kann nicht fassen, was ihm die Chefin der Metallbaufirma, bei der er angestellt ist, vorgeschlagen hat.
Dann kam gleich die Chefin auf mich zu und hat gesagt, ja, ich will was versuchen. Ich dachte, oh, ich habe gedacht, was kommt jetzt? Und dann habe ich das meiner Frau auch erzählt. Und dann, irgendwas stimmt doch da nicht. Und dann habe ich halt so erzählt, wie die Chefin mir das erzählt hat. Und dann nochmal nachgespielt, nochmal nachgerechnet. Und dann habe ich meiner Chefin dann abends nochmal geschrieben, wie war das jetzt nochmal mit den 4 Tagen?
Seine Chefin will die 4-Tage-Woche einführen. Statt 40 Stunden sollen die Mitarbeiter nur noch 36 Stunden die Woche arbeiten. Bei gleicher Bezahlung und gleichem Urlaub. Ein normaler Arbeitstag wurde so in der Metallbaufirma Franz Rönau von 8 auf 9 Stunden verlängert. Inhaberin Marie-Antoinette Schleier wollte das Konzept einfach mal ausprobieren, zum Erstaunen ihrer Angestellten.
Die waren eher skeptisch. Also es war eher so, dass die Mitarbeiter gesagt haben, ach nee, das schaffen wir unsere Arbeit nicht und wie wollen wir das denn machen? Und man muss es wirklich wollen und man muss es organisieren natürlich. Ich muss mit meinen Kunden viel mehr kommunizieren, dass wir den Freitag nicht hier sind. Ich muss denen das mitteilen.
Im 30 Kilometer entfernten Kassel sieht es bei der Heizungsmonteurfirma Reuse Haustechnik ganz ähnlich aus. Auch hier ist der Freitag ein freier Tag. Die Mitarbeiter haben das Konzept selbst beim Chef vorgestellt. Mit Erfolg. Mitarbeiter Stefan Käst.
Super, kann ich nur sagen, weil man hat wirklich einen Tag frei und man kann endlich mal was machen. Man hat ein langes Wochenende, wenn man mal wegfahren will zum Beispiel oder auch andere Wege erledigen. Ja, Ämter geht meistens nur vormittags Also ich finde es gut.
Auch die Geschäftsführung ist gespannt, wie sich die kürzere Woche auf das Arbeitsklima auswirkt. Geschäftsführer Stefan Rech.
Ich erhoffe mir, dass die Mitarbeiter glücklicher werden, zufriedener werden, gesünder bleiben. Ich erhoffe mir unter Umständen, dass ich neues Personal bewirbt, Mitarbeiter suche, ist das Stichwort.
Der Metallbauer Franz Röhner und Hesse Schlichtenau hat nach der Testphase entschieden, die 4-Tage-Woche bleibt, und zwar für immer. Inhaberin Marie-Antoinette Schleier.
Der Mehrwert von dem Freitag, der ist unbeschreiblich. Ich selber habe den Eindruck, dass meine Mitarbeiter viel motivierter und noch viel mehr engagierter arbeiten in den 4 Tagen als in den 5 Tagen.
Freitag frei, die 4-Tage-Woche als Option für den Arbeitsalltag. Juli Rutsch hatte hessische Beispiele. Wollten Sie schon immer einmal in ein Meer von Sonnenblumen tauchen oder im Schlafzimmer des Künstlers Van Gogh umherlaufen? Dank einer Multimedia-Ausstellung in der Raumfabrik Frankfurt ist das jetzt möglich. Van Gogh Alive lädt Kunstkenner und solche, die Kunst einmal anders erleben wollen, vielleicht besonders auch Kinder, dazu ein, in über 3000 Bilder im wahrsten Sinne des Wortes einzutauchen. Zum Beispiel auch unter den berühmten Sternenhimmel treten, den Van Gogh gemalt hat. Tamara Marzalkowski durfte es schon mal ausprobieren.
Überall leuchten Van Goghs Sterne. Einmal um die eigene Achse gedreht, steht man mittendrin in seinem Sternenhimmel. Ab und zu fliegt sogar eine kleine Sternschnuppe vorbei. Und auf dem Boden spiegeln sie sich, wie es scheint, im Wasser wieder. Die Ausstellung Van Gogh Alive ist ein sogenanntes immersives Erlebnis. Das heißt, man betritt eine virtuelle Realität. De facto ist es ein riesiger Raum, voll mit Wänden, an die die 3000 Bilder projiziert werden. Dazu wird dramatische Musik gespielt, ganz wie im Kino. Nur dass man hier kein Popcorn riecht. Stattdessen schwebt der Geruch von Zedernholz und Zitrusfrüchten durch die Luft, unterlegt von einem Hauch Muskat.
Er stand ja sehr oft auf Weizenfeldern oder im Garten, hat er sehr gerne gezeichnet und hat eben diese Gerüche wahrgenommen und die möchten wir eben dem Publikum nahebringen. Also das sind 10 verschiedene Nuancen, die da eingespielt werden, die von holzig über blumig bis hin zu zitronig so ein bisschen auch das Gefühl der Provence vermitteln wollen, wo er ja lange Zeit war. Und man soll eben so über alle Sinne mit einbezogen werden.
Erklärt Annika Böhm, Sprecherin von Grande Experiences, einem australischen Unternehmen, das diese Art von Ausstellungen macht. Und das ziemlich erfolgreich. Die Ausstellung, die jetzt in Frankfurt zu sehen ist, zieht seit rund 10 Jahren durch die Welt und hatte bereits 8,5 Millionen Besucher.
Die Idee ist entstanden, als der Erfinder von Grande Experiences im Museum war und gesehen hat, wie sich die Kinder langweilen vor den Kunstwerken großer Künstler.
Momentan gibt es einen regelrechten Hype um solch multimediale Events. Nicht zuletzt durch Emily aus der erfolgreichen Netflix-Serie Emily in Paris, die sich auch durch eine multimediale Van Gogh-Ausstellung bewegt.
Ich denke, es ist vor allem wichtig, dass man versteht, dass eine Geschichte erzählt wird. Es wird die Lebensgeschichte Van Goghs durchlaufen und es sollen nicht nur die Bilder dargestellt werden, die dort entstanden sind, sondern es soll auch klar gemacht werden, in welcher psychischer und emotionaler Verfassung er gewesen ist, als er diese Bilder gezeichnet hat.
Van Gogh Alive, eine multimediale Ausstellung bis zum 2. Mai in einer alten Fabrik in Frankfurt-Heddernheim. Tamara Marzalkowski hat uns mitgenommen. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Alles Neue aus Hessen, immer auch auf hessenschau.de.